Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zurück zu Vogel News, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins, und bei mir ist heute, wie immer, Fabian Kaczynski. Hallo Fabian, wie geht's dir heute Morgen?
Ja, hallo, bin noch ein bisschen müde, aber ansonsten geht's. Und selber?
Ja, mir geht's wunderbar. Fabian, enthusiastisch wie immer. Wir müssen ihn noch ein bisschen auf Touren bringen. Ich glaube, wir haben heute aber für unsere Hörerinnen und Hörer bessere Nachrichten, als wir normalerweise haben. Fabian, was hast du uns denn mitgebracht? Steigen wir ein.
Naja, fangen wir erstmal mit einer Nachricht an, die jetzt weder positiv noch negativ zu werten ist, aber was viele von uns wahrscheinlich aktuell auch schon beobachten können. Vögel bauen ihre Nester wieder. Also zumindest bei mir im Garten sind sie schon ganz fleißig dran, kleine Zweige und sonst was zu sammeln und irgendwo hinzutragen. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch schon sehen kannst.
Das kann ich auf jeden Fall sehen. Ganz aufmerksam beobachten wir ja unsere Störche, die bei uns jedes Jahr nisten. Sie sind mittlerweile da und auch ganz fleißig dabei, ihr Nest auszubessern. Das ist nämlich letztes Jahr bei einem großen Sturm in Mitleidenschaft gezogen worden. Und irgendwie waren sie da offensichtlich zu faul oder die Brutsaison schon so weit fortgeschritten, dass sie da nicht mehr repariert haben. Aber jetzt sind sie ganz fleißig dabei.
Ja, und dann ist ja spannend zu sehen, was die Vögel so alles in ihre Nester tragen. Ich meine, da gibt es natürlich die erwartbaren Materialien, aber Forscher haben auch herausgefunden, dass sie ganz ungewöhnliche Dinge in ihre Nester bringen, die Vögel, zum Beispiel Zigarettenkippen oder auch Schlangenhäute.
Das ist ja nicht so schön.
Auf letztere setzen offensichtlich bevorzugt die Höhlenbrüter. Das zeigt zumindest eine Studie von Vanya Rover von der Cornell University und seinem Team. Dieses Team hat zahlreiche Beobachtungsdaten zusammengetragen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen und umfangreiche Informationen über bevorzugtes oder exotisches Nistmaterial wie eben Schlangenhäute berücksichtigt. Dabei zeigte sich dann auch ein klarer Trend. Arten, die beispielsweise in Baumhöhlungen brüten, die tragen wesentlich häufiger abgelegte Schlangenhäute ins Nest als Vögel, die in offenen Nestern brüten. Das Verhalten wurde außerdem ausschließlich bei Singvögeln nachgewiesen.
Das ist ja spannend. Weiß man denn, warum die Vögel die Schlangenhäute in ihre Nester tragen? Haben die irgendeinen Vorteil? Sind die besonders gemütlich für die Küken oder wärmeisolierend? Oder was hat Schlangenhaut für die Vögel für eine Bedeutung?
Also die Biologen vermuteten, dass die Schlangenhäute kleine Nesträuber oder auch Konkurrenten um die Höhlen abschrecken sollen. Und um diese These überprüfen zu können, testete die Arbeitsgruppe einfach die Wirkung der Häute. Sie platzierten sie in Nistkästen oder in nicht mehr genutzten offenen Nestern. Generell wurden die offenen Nester häufiger von Nesträubern aufgesucht, während die Nistkästen nur von Kleinsäugern ab und zu besucht wurden, die versuchten, an Eier zu kommen. Gleichzeitig konnte man dann beobachten, dass die Schlangenhäute bei den Nistkästen die Gefahr, dass die Eier gefressen werden, wesentlich reduzierten. Nesträuber haben sie überdurchschnittlich oft unangetastet gelassen, während bei offenen Nestern Schlangenhäute keine Rolle gespielt haben, zumindest keine sichtbare.
Ach, dann haben die Nesträuber vermutet, dass, also gehe ich jetzt mal von aus, dass da eine Schlange eigentlich haust in dem Nistkasten oder in der Bruthöhle und dann gedacht, boah, bevor ich mich mit der anlege, ziehe ich lieber Leine und suche mir was anderes zu fressen. Lebe ich heute lieber vegetarisch.
Davon ist auszugehen, denn in den Nistkästen ist es ja in der Regel ziemlich dunkel und auch gerne mal eng. Und da können die Säugetiere natürlich schlecht sehen, ist das jetzt noch eine lebende Schlange oder ist das nur die Haut? Und dann nehmen sie lieber Reis aus, als dass sie da irgendwie eine Gefahr auf sich nehmen. Bei einem offenen Nest sieht das natürlich ganz anders aus.
Wo wir gerade bei Gifttieren sind, unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer und vor allen Dingen unsere aufmerksamen Leserinnen und Leser erinnern sich vielleicht daran, dass wir in der Ausgabe 5 2024, die natürlich noch in unserem Online-Shop erhältlich ist, einen super spannenden Artikel von Dr. Stefan Bosch hatten über Giftvögel. Das ist ja erstmal etwas, was einen so ein bisschen stutzig macht. Giftvögel sind einem vermutlich nicht unbedingt geläufig. Es gibt aber viel mehr Giftvögel, als man das eigentlich vermuten würde. Jetzt haben Forscher des Helmholtz-Instituts für Infektionsforschung herausgefunden, dass einer von diesen Giftvögeln möglicherweise die Grundlage für neue Medikamente beinhalten könnte. Bakterien sind nämlich eine wertvolle Quelle zur Entdeckung von Naturstoffen, aus denen man später Medikamente entwickeln kann. Und jetzt wurde ein Bakterium entdeckt, das in Symbiose mit einem toxischen Vogel lebt, das zwei neue Wirkstoffklassen produziert, die spannende Kandidaten für neue Antibiotika-ähnliche Medikamente sein könnten. Und zwar lebt dieses Bakterium in Symbiose mit einem in Neuguinea lebenden Vogel, nämlich dem Bergdickkopf. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Kohlmeise, also der hat auch so gelb-schwarzes Gefieder und hat zwei ganz spannende Eigenschaften. Zum einen ist sein Gefieder giftig, toxisch, und zwar beinhaltet das ein Toxin, das ein extrem starkes Nervengift ist, das Batrachotoxin. Das ist ein Toxin, was auch von Pfeilgiftfröschen genutzt wird, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Und dieses Toxin wird nicht von den Vögeln selber produziert, sondern stammt aus Insekten, die die Vögel konsumieren. Und dann haben die Forscher entdeckt, dass es noch ein zweites Toxin im Gefieder des Vogels gibt. Und dieses Toxin soll offensichtlich vor krankheitserregenden Keimen schützen. Das wird auch nicht vom Vogel selber produziert, sondern eben von diesen in Symbiose lebenden Bakterien. Und diese Bakterien kommen eben offenbar nur, oder zumindest hat man sie noch nirgendwo anders entdeckt, in Symbiose mit diesem Bergdickkopf vor. Und hier werden zwei Substanzen produziert, die offenbar bioaktiv sind. Das sind einmal die Paricephalamide und die Demigusine. Und diese beiden Wirkstoffklassen, die ganz neu entdeckt wurden, sind potenzielle Antibiotika-Ersatzstoffe, das heißt Ersatzstoffe für Medikamente, die gegen Bakterien wirken. Und die Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen Bakterien ist besonders wichtig, weil, das wissen ja viele, wir haben mittlerweile viele Keime, die antibiotikaresistent sind und die auch schon gegen viele verschiedene antibiotikaresistent sind. Und so langsam aber sicher gehen den Menschen die Alternativen aus. Und wenn wir nicht wieder zu Zeiten zurückkehren wollen, wie etwa vor dem Ersten Weltkrieg, wo solche Stoffe wie Antibiotika noch völlig unbekannt waren und Menschen an relativ simplen Krankheiten verstorben sind, dann müssen wir langsam aber sicher ein paar Alternativen finden. Und jetzt, wie auch immer, die Forschenden auf diesen Bergdickkopf aus Neuguinea gekommen sind, haben sie zumindest eine spannende Alternative oder einen spannenden Ansatzpunkt für Alternativen gefunden. Finde ich eigentlich ganz gute Nachrichten.
Ja, vor allem auch interessant. Und wenn ich das richtig verstehe, kann man hoffen, mit neu entdeckten Arten dann theoretisch auch wieder neue Bakterien zu finden.
Neue Bakterien, neue Wirkstoffe. Ich glaube, die Natur hält noch viele Überraschungen bereit, die für uns nützlich sein können. Und daher ist es ja auch so wahnsinnig wichtig, dass man die Biodiversität als Quelle für genau solche Dinge, unter anderem natürlich, erhält. Weil wenn wir die Biodiversität reduzieren, dann reduzieren wir natürlich auch die Möglichkeiten, noch neue hilfreiche Stoffe zu finden.
Ja gut, dann habe ich vielleicht auch in dieser Hinsicht gute Neuigkeiten, denn dem, was ich jetzt zu erzählen habe, geht es tatsächlich um Arten, die wieder aufgetaucht sind, die man wiedergefunden hat. Und zwar geht es hier um Bougainville. Ist für mich ein etwas merkwürdig auszusprechendes Wort und das gehört zu den schwierigsten Reisezielen auf der Erde. Wenige wissenschaftliche Expeditionen haben sich bis jetzt auf diese Insel vorgewagt, weil sie einfach sehr umständlich zu erreichen ist und außerdem letztes Jahrhundert von einem Bürgerkrieg überzogen wurde. Man hat da bis heute nur eine rudimentäre Infrastruktur und die Artenvielfalt der Insel, die ist nur wirklich wenig erforscht worden. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es dort einige Spezies gibt, die seit längerer Zeit nicht mehr gesichert nachgewiesen werden konnten. Das ist dann der Grund gewesen, weshalb 2024 eine Gruppe von Vogelbeobachtern dorthin gereist ist. Und tatsächlich gelang es dieser Gruppe, gleich zwei verschollene Vogelarten wieder aufzuspüren und zum Teil erstmals lebend zu fotografieren.
Das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Und wenn ich einmal einwerfen darf, wo liegt diese Insel? Die liegt tatsächlich südöstlich von Neuguinea. Wir befinden uns also immer noch in einer Region, die spannende neue Wirkstoffe hervorbringt.
Im Laufe dieser Expedition musste die Gruppe sich vor allem auf einen lokalen Guide verlassen, denn die Verhältnisse vor Ort sind teilweise immer noch nicht geklärt und deswegen braucht man unbedingt die Erlaubnis der Besitzer, in verschiedene Gebiete vordringen zu dürfen, um da keinen Verdacht zu erregen, dass man irgendwas Böses im Sinne führt. Ziel der Expedition war es zunächst, den Bartlies zu finden. Dieser Verwandte des Eisvogels wurde 1904 entdeckt und beschrieben, aber seither hat man eigentlich nur ein totes Exemplar gefunden und einige Meldungen erhalten. aber keinen offiziellen Nachweis mehr bekommen. Die Suche gestaltete sich aber als äußerst zäh, auch weil viele Menschen, die dort leben, den Vogel eigentlich gar nicht kennen. Trotzdem gelang es der Gruppe schließlich tatsächlich auch dank Hilfe aus der Bevölkerung als erstes den Bartlist wiederzufinden und ihn sogar zu fotografieren. Nachdem das Team den Bartlist aufgespürt hatte, hat es dann seinen Fokus auf andere Arten gerichtet, unter anderem auf den Buschsänger und die Erddrossel. Das sind beides Arten, die ein sehr verstecktes Leben führen und entsprechend auch sehr schwer aufzuspüren sind. Man hat sich da verschiedener Methoden bedient. Unter anderem hat man den Gesang eines Vogels aufgezeichnet, den man zunächst für eine Drosselart gehalten hat. Doch als man diesen Gesang dann wieder abgespielt hat, hüpfte dem Team plötzlich und eigentlich völlig unerwartet ein Buschsänger vor die Füße. Und so konnte man auch von dieser Art erste Fotografien in freier Natur erzielen. Insgesamt darf man definitiv sehr gespannt sein, welche weiteren Arten dort entdeckt werden können im Laufe der nächsten Jahre, denn es wird mit Sicherheit nicht die letzte Expedition gewesen sein.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es dort friedlich bleibt, dass die Menschen sich vertragen und Reisen dorthin weiterhin möglich sind, sodass man vielleicht noch die eine oder andere Art entdeckt. Einfach, weil es schön ist, dass es sie noch gibt und weil sie natürlich zur Biodiversität beitragen und wie wir jetzt über den Bergdickkopf gelernt haben, vielleicht auch noch ein paar nützliche Überraschungen beinhalten. Apropos nützlich, verbinden wir das Nützliche mit dem Vergnügen. Fabian, isst du gerne Schokolade?
Leider viel zu oft.
Ich auch, ich liebe Schokolade. Wusstest du aber, dass Schokolade zu den Produkten gehört, die potenziell ziemlich biodiversitätsfeindlich sein können?
Tatsächlich nicht, nee. Habe ich mir aber ehrlich gesagt auch noch nie so die Gedanken drüber gemacht.
Also von Palmöl wissen das ja viele, dass Palmöl in vielen Regionen nicht nachhaltig angebaut wird, dass es zur Entwaldung führt und damit viele Arten, die auf Waldlebensräume angewiesen sind, bedroht und teilweise an den Rand des Aussterbens bringt. Kakao, Soja und noch einige andere Güter, die wir aus tropischeren Regionen beziehen, sind davon leider auch betroffen. Jetzt gibt es aber die guten Nachrichten. Wir haben ja versprochen, dass wir in dieser Folge von Vögel News viel bessere Nachrichten bringen als normalerweise. Und wer aufmerksam zuhört, ich habe nicht ein einziges Verhaltensthema und kein einziges kognitives Lernthema zu Vögeln dieses Mal. Also kommen wir zurück zum Kakao. Es gibt gute Nachrichten. Es gibt nämlich jetzt ein Bird-Friendly-Kakao-Zertifikat und das wird von dem Smithsonian-Institut verliehen. Und bisher gibt es allerdings nur eine einzige Kakaofarm, nämlich die Sorsal-Kakaofarm in der Dominikanischen Republik, die weltweit die erste Kakaofarm ist, die vogel- und biodiversitätsfreundlich produziert. Und zwar wurde diese Farm gegründet von Dr. Charles Kerchner im Jahr 2013 und war eigentlich ein Projekt und eine Schutzinitiative für die bedrohte Bicknell-Drossel. Heute finanziert sich Sorsal und noch viele andere Projekte über den Kakaoverkauf und hat ein innovatives System oder eine innovative Kombination aus landwirtschaftlicher Produktion und Naturschutz ins Leben gerufen. Das ursprüngliche Gelände dieser Sorsal-Kakaofarm umfasst 412 Hektar. Davon sind 70% des Landes unberührte Naturlandschaft oder wieder renaturierte Naturlandschaft. Ursprünglich war das nämlich Weideland. Und die restlichen verbleibenden 30% werden jetzt für ein nachhaltiges Agroforstsystem genutzt, in dem Kakaobäume neben anderen Gewächsen, also heimischen Busch- und Baumarten und Macadamia-, Orangen- und Avocadobäumen wachsen. Also das ist eine Kombination aus Wiederaufforstung und landwirtschaftlichen Produktionsflächen. Erste Erfolge zeigten sich ziemlich schnell, denn die Vogelpopulation stieg rasch in diesem Gebiet an. Und wirtschaftlich rentiert sich das Ganze auch noch, denn dieser hochwertige Kakao, der auf der Farm produziert wird, wird an führende Kakao- und Schokoladenhersteller verkauft, eben unter diesem besonderen Zertifikat, dass es ein biodiversitäts- und vogelfreundlicher Kakao ist, der da verkauft wird. Und das lassen sich natürlich die Kakaohersteller dann auch bezahlen, weil es gibt immer mehr Leute, die auf solche Dinge völlig zu Recht Wert legen. Wenn Sie also auch mal ganz besonderen Kakao bzw. ganz besondere Schokolade essen wollen, die auch noch was Gutes tut, dann schalten Sie doch mal Ausschau nach dem Bird-Friendly-Kakao-Zertifikat. Mittlerweile hat sich das Ganze auch noch weiterentwickelt. Viele angrenzende Farmer und Bauern wurden dazu überredet, bewegt und dafür begeistert, sich an dem Projekt zu beteiligen. Das Ganze ist mittlerweile auf über 1000 Hektar angewachsen. Und seit 2022 gibt es noch ein weiteres Projekt. Und zwar werden da Landbesitzern günstige Kredite für Naturschutzprojekte vergeben. Das heißt, je höher der Naturschutzanteil in ihren landwirtschaftlichen Projekten ist und je förderlicher ihre Anbaumaßnahmen für die Biodiversität sind, desto günstiger bekommen sie auch den jeweiligen Kredit, den sie benötigen. Das Ganze ist also ein rentables Projekt und es kann auch mittlerweile immer mehr Leute begeistern. In dieser gesamten Schutzzone befinden sich mittlerweile viele tausend Hektar und unterstützt werden kann das eben durch den Kauf der produzierten Produkte. Und hoffentlich erweist es sich zukünftig als so profitabel, die landwirtschaftliche Fläche auf diese nachhaltige Art und Weise zu betreiben, dass sich immer mehr Bauern und immer mehr Landwirte dazu entschließen, sich an solchen Projekten zu beteiligen. Und das hofft auch Dr. Kerchner, denn er sieht großes Potenzial in der Skalierbarkeit dieser Modelle. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie diese Schokolade schmeckt und werde mich gleich mal auf die Suche begeben. Wird es wahrscheinlich nicht im örtlichen Supermarkt geben, aber im Internet findet man bestimmt eine Bezugsquelle des Bird-Friendly-Kakaos.
Klingt gut. Ich gehe auch gleich mal auf die Suche.
Ja, vielleicht finden wir vorher noch eine andere Schokolade, die ja auch nicht verkommen darf.
Gut möglich.
Und damit, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, entlassen wir Sie in die Freiheit, hätte ich fast gesagt. Wir entlassen Sie zurück in die Natur. Schalten Sie die Kopfhörer ab, das Radio aus, denn mittlerweile wird überall gezwitschert, gepiept und gesungen. Und das ist ja viel schöner anzuhören als unsere Stimmen, zumindest für mein subjektives Empfinden. Und ich hoffe, dass wir Sie ganz bald wieder bei uns im Podcast begrüßen dürfen mit guten Nachrichten, vielleicht auch der ein oder anderen nachdenklich stimmenden. Aber ganz sicher werde ich mich wieder auf die Suche nach Lernfähigkeit und kognitiven Leistungen unserer Vögel begeben. Und vielleicht kann ich Sie da doch nochmal in der nächsten Ausgabe überraschen. Jetzt sage ich erstmal auf Wiederhören und vielen Dank, Fabian.
Gerne. Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!